SWR 2 Forum.
Wer spart, verliert. Welchen Preis hat die Nullzinspolitik? Am Mikrofon ist Sina Rosenkranz. Deutsche Sparer verstehen die Welt nicht mehr. Für Guthaben auf dem Konto gibt es schon seit Jahren keine Zinsen. Gleichzeitig frisst die Inflation am Ersparten. Viele hatten deshalb auf eine Zinswende durch die Europäische Zentralbank gehofft. Doch stattdessen hat die EZB in ihrer jüngsten Entscheidung die Geldpolitik zementiert. Das heißt, die Zeiten niedriger Zinsen sind noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, erste Banken verlangen schon Negativzinsen für höhere Guthaben. Wer spart, wird also bestraft, Schulden machen hingegen belohnt. Wohin führt uns der Kurs der Notenbank? Ist Deutschland dafür mitverantwortlich und welchen Preis zahlen wir dafür? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Professor Marcel Fratscher, er leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Außerdem Nils Nauhauser, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Und ich begrüße den Wirtschaftsredakteur Dirk Scherf von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Am 31. Oktober ist Schluss. Nach 8 Jahren endet die Amtszeit von EZB-Chef Mario Draghi. Wie wird er für Sie in die Geschichte eingehen, Herr Scherf? Als Retter des Euro oder als der Mann, der uns das Sparen endgültig vermiest hat?
Vielleicht ein bisschen beides. Für mich ist er der Mann, der in entscheidenden Jahren, als es wirklich um den Euro nicht gut stand, wichtige Worte gesprochen hat, wichtige Maßnahmen angekündigt hat, um den Euro zu bewahren. Andererseits ist er für mich auch der Mann, der die Anleihekäufe für die EZB hoffähig gemacht hat. Und da hatte er es meines Erachtens zu sehr übertrieben, gerade mit den jüngsten Entscheidungen im September, die die Wiederaufnahme dieser Anleihekäufe beschlossen haben. Er ist für mich auch der Mann, der durch seine lockere Geldpolitik die Altersvorsorge von 200 Millionen Menschen zerstört hat und auch Kindern die Möglichkeit genommen hat zu lernen, dass man mit Sparen auf einem Konto Geld verdienen kann, weil es eben Zinsen bringt. Jetzt gibt es leider keine Zinsen mehr und deswegen haben die Kinder Schwierigkeiten, dieses Phänomen lernen zu können.
Ab November übernimmt Christine Lagarde die Geschäfte der Europäischen Zentralbank. Aber an der Niedrigzinspolitik wird sich durch den Führungswechsel nichts ändern. Im Gegenteil, Lagarde hat schon signalisiert, dass sie Niedrigzinsen grundsätzlich für etwas Positives hält und sogar noch Luft nach unten sieht. Herr Fratscher, stiehlt uns die EZB das Geld?
Nein, das tut sie nicht. Und da muss ich auch Herrn Scherf natürlich entschieden widersprechen. Jacques Delors war früher ein EU-Kommissionspräsident, ein ganz wichtiger. Und der hat mal über uns Deutsche gesagt, nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Bundesbank. Und die Bundesbank hat wirklich einen hervorragenden Job gemacht über 40, 50 Jahre hinweg und die D-Mark stabil gehalten und viel Stabilität geschaffen. Aber ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, eine Zentralbank auf ein ähnliches Niveau mit Gott zu stellen. Und das, glaube ich, tun viele, wenn sie von der EZB erwarten, dass die EZB, so wie das Herr Scherf tut, die Kinder unterrichtet und erzieht, den Menschen die Altersvorsorge sichert und ermöglicht. Ich glaube, wir brauchen einen kritischen Blick drauf, was eine Zentralbank tun kann und was sie nicht tun kann. Und eine Zentralbank ist nicht Gott und ist auch nicht allmächtig, sondern es ist eine technokratische Institution. Und der Zins, das, was ich auf mein Erspartes bekomme, ist letztlich nichts anderes als der Preis des Geldes. Und genauso wie, wenn ich einen Haarschnitt kaufe oder ein Mittagessen kaufe, das wird bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Und so ist es auch mit den Zinsen. Und das Problem, die niedrigen Zinsen in Europa und auch in Deutschland erklärt, ist, dass zu viel gespart wird und zu wenig investiert wird. Und gerade in Deutschland haben wir eine massive Unwucht. Und dann fällt der Preis des Geldes, dann fallen die Zinsen. Und eine Zentralbank kann nicht auf einmal mal sagen, ja, jetzt setzen wir die Zinsen mal auf 5% und jetzt wird alles gut, sondern das würde das Problem ja nur noch mal verschärfen. Und ich glaube, man braucht eine ehrliche Diskussion darüber, wieso sind die Zinsen so niedrig? Und dann kommt man sehr schnell zum Resultat, das ist nicht die böse Zentralbank, die die Zinsen aufzwingt und alle müssen sich danach richten, sondern eine Zentralbank reagiert darauf, was in der wirklichen Welt, in der realen Welt passiert. Und da liegt auch die Lösung, also nicht bei der EZB, sondern letztlich bei der Politik.
Bevor wir in die Diskussion einsteigen, lassen Sie uns noch ganz kurz klären, was passiert ist. Auf den letzten Metern seiner Amtszeit hat Mario Draghi die Geldpolitik der EZB noch einmal gelockert, Herr Scherf hat es gesagt, sogar noch weiter als von Experten erwartet, Herr Nauhauser. Was bedeutet das konkret für Verbraucher?
Also bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz, die EZB hat ja nicht die Aufgabe, Zinsen zur Altersvorsorge hochzuhalten, sondern die EZB hat die Aufgabe, für Preisstabilität zu sorgen. Das ist ja auch für Verbraucher sehr wichtig, dass eben nicht die Preise davon galoppieren und dass man eben nicht 7% Inflationsrate hat, wie wir sie auch schon zu Bundesbankzeiten hatten, sondern eben möglichst wenig Inflation. Und das ist die Aufgabe und nur daran muss man meines Erachtens die EZB messen. Was das für Verbraucher bedeutet. Im Moment kann man tatsächlich sehr viel Kritik an dieser Geldpolitik auch sehen. Die kommt aber nach dem, was ich so mit den Gesprächen von Verbrauchern höre, gar nicht so sehr, so stark von Verbrauchern, sondern auch in den Medien sehr stark von der Finanzlobby. Und die Bankhäuser und die Versicherungen haben natürlich da auch ganz klar eigene Interessen im Spiel. Wenn man langfristig Verträge verkauft, dann tut es weh, wenn die Zinsen fallen, weil man einfach diese Versprechen den Kunden sehr, sehr langfristig gegeben hat. Und es wird dann immer schwieriger, diese langen Zinsversprechen von 3 oder 4%, die ja in manchen Versicherungen noch drin stecken, dann auch tatsächlich zu erfüllen. Und dann ist natürlich auch verständlich, dass aus diesem Lager eher Kritik an diese niedrigen Zinsen kommt. Für Verbraucher ist es im Grunde einfach gesagt, Preise für Geld sind niedrig. Das heißt, Geld anlegen ist real im Moment mit Sicherheit nicht möglich, die Inflationsrate zu schlagen. Also man verliert Geld tatsächlich, wenn man Geld in Festgelder und Sparbriefe anlegt. Und dafür sind die Kreditpreise gesunken. Also alle, die ihr Eigenheim finanzieren, und das ist ja auch immerhin fast die Hälfte der Bevölkerung, die profitiert von diesen gesunkenen Zinsen. All diejenigen, die überschuldet sind, Konsumentenkredite abgeschlossen haben, die können die natürlich jetzt viel schneller und viel leichter zurückzahlen.
Aber welche Konsequenzen hat die EZB-Zinspolitik ganz generell für Versicherungen und Sozialkassen?
Ja, es gibt Tarife, die wurden verkauft in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und wenn eine Versicherung einem Verbraucher versprochen hat, zur Altersvorsorge eine Garantiesumme und bei dieser Garantiesumme damit gerechnet hat, dass sie über die gesamte Laufzeit 4% Zinsen verdient. Und sie verdient aber diese 4% jetzt gar nicht. Da kann man natürlich fragen, gut, das ist natürlich ärgerlich für diese Versicherung, aber auf der anderen Seite versprochen ist versprochen. Das kann man natürlich auch nicht brechen im Nachhinein. Und dann muss die Versicherung eben sparsamer wirtschaften und die Geschäftspolitik darauf ausrichten. Und im Übrigen ist es ja auch so, niemand hat die Versicherungen und niemand hat Banken und Sparkassen gezwungen, Sparverträge zu verkaufen über 25 und 30 Jahre. Trotzdem haben die Sparkassen und Banken und Versicherungen das gemacht. Trotzdem haben sie da mit festen Zinsen kalkuliert, obwohl sie wussten und wissen konnten, dass die Zinsen natürlich nicht in Stein gemeißelt sind. Die sind am Kapitalmarkt veränderlich. Und klar, dann kritisiert man das, aber auf der anderen Seite, so ist das Geschäftsleben halt. Mal geht die Kalkulation auf, mal nicht. Unsere Position ist klar, die Versprechen müssen gehalten werden.
Herr Fratscher, das war vorhin schon deutlich, Sie finden an dieser Entwicklung nichts Schlechtes. Sie sagen sogar, der deutsche Sparer gehört zu den Gewinnern der EZB-Politik. Können Sie uns das mal erklären?
Na, ich sehe schon eine ganze Menge Schlechtes an der EZB-Geldpolitik. So ist es nicht. Die EZB-Geldpolitik würde ich als ein notwendiges Übel beschreiben. Jetzt zum Sparer zu sagen, ist das denn schlecht oder gut? Herr Nauhauser hat zu Recht einen großen Vorteil angesprochen der Geldpolitik, nämlich, dass die Preise stabil bleiben, dass es eben keine hohe Inflation gibt oder keine Deflation, also fallende Preise, was auch wieder schädlich ist. Und wir sind ja nicht nur Sparer, sondern wir sind zum einen Konsumenten, die stabile Preise wollen. Wir sind zum Zweiten auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und die EZB-Geldpolitik hat dazu beigetragen, dass die Kreditvergabe, das Unternehmen, dass Menschen besser an Kredite kommen, somit mehr investieren können. Es hat geholfen, dass neue Jobs entstehen können oder Jobs gesichert werden können. Also das wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands in den letzten Jahren, der Grund, weshalb wir heute eine so starke wirtschaftliche Leistung haben, hat auch etwas mit der Leistung der EZB zu tun. Zu sagen, das sind nur wir und die EZB ist nur ein Problem, wäre eigentlich verlogen und falsch. Und nicht nur die Menschen, die eine Hypothek aufnehmen, profitieren von niedrigen Zinsen, sondern auch der deutsche Staat. Und ich als Steuerzahler werde damit entlastet. Der deutsche Staat nach Berechnung der Bundesbank spart jedes Jahr 45 Milliarden Euro oder 1,5% der Wirtschaftsleistung durch niedrigere Zinszahlungen. Und wenn jetzt manche in der Politik sich beklagen und sagen, oh, die böse EZB, die enteignet die Sparer, dann sagen die ihnen aber meistens nicht, dass sie selber, nämlich die Politik und der Staat, davon massiv profitiert. Staatsausgaben für Lieblingsprojekte, um Sozialausgaben zu erhöhen, Steuern zu senken, dass das gar nicht möglich wäre, wenn die Zinsen höher wären und der Staat mehr auf seine Schulden zahlen müsste.
Herr Schärf, sehen Sie das genauso, dass Deutschland, dass die deutsche Wirtschaft tatsächlich davon profitiert hat, von dieser Niedrigzinsphase der Nullzinspolitik der EZB?
Gleich zu dieser Frage nochmal kurz, weil mit den Kindern und der Altersvorsorge so gern gespielt wird, vor allem von Herrn Fratscher. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass die EZB die Kinder erziehen soll und für Altersvorsorge sorgen soll, aber die Politik der EZB, gezwungen auch durch die Regierungen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, hat diese Folgen, dass eben die Altersvorsorge für die Menschen, die in Zinsprodukte sparen, einfach schwer geworden ist oder unmöglich geworden ist und dass eben Kinder nicht mehr lernen können, Zinsen auf ihrem Konto zu haben. So, das nur als kurzer Einschub zu Ihrer Frage. Ja, natürlich, ich finde auch, die Regierungen sind erstmal der Ausgangspunkt. Sie haben sich als weitgehend reformunwillig gezeigt. Sie investieren in der Tat zu wenig. Und die EZB muss es ausbaden. Nur ich finde, so wie sie das dann tut, kann man über die Methoden schon streiten. Also in den ersten Jahren durchaus hatte es Erfolge mit den Anleihekäufen. Es hatte Effekte auf die Wirtschaft, positive Art. Natürlich freuen sich Unternehmen, wenn sie sich billig refinanzieren können. Aber die Effekte lassen einfach nach. Ob die Bundesanleihe mit 0% rendiert oder mit minus 0,5%, ist nicht mehr entscheidend für Investitionsentscheidungen von Unternehmen. Von daher, klar, profitieren davon ein bisschen die Unternehmen. Jetzt merkt man zunehmend die negativen Wirkungen. Und eine davon ist natürlich die zunehmende Verschuldung der Unternehmen. Es ist natürlich leicht geworden, sich billig zu verschulden. Das machen die Unternehmen auch gerne.
Vor allem gerne marode Unternehmen.
Richtig. Zombie-Firmen ist so ein Stichwort. Mhm. Mittlerweile hat die OECD ermittelt, 12% der Unternehmen in Deutschland leben eigentlich nur noch, weil es diese niedrigen Zinsen gibt. Die sind eigentlich unrentabel, ihr Geschäftsmodell ist eigentlich nicht zukunftsfähig. Sie würden in einem normalen Zinsumfeld eigentlich in den Konkurs gehen. Und wenn solche Unternehmen am Leben erhalten werden, künstlich durch die Zinsen, dann ist das eigentlich ein Ballast für die Volkswirtschaft. In Italien sind es übrigens 20%, also es ist ein Problem, das wir weltweit eigentlich haben. Der IWF hat gerade davor gewarnt, dass bei steigenden Zinsen genau diese hohen Schulden zu einer neuen Finanzkrise führen können, die noch viel schärfer ist als die Finanzkrise, die wir erlebt haben. Also von daher haben wir da jetzt auch deutlich die negativen Wirkungen zu sehen.
Darf ich da kurz
reagieren?
Ein Wort gerade gefallen, die Finanzkrise. Und es ist schön, dass das jetzt noch fällt, weil darüber müssen wir auch sprechen, weil vor 10, 11, 12 Jahren tobte die Finanzkrise weltweit und die darf man natürlich bei der ganzen Diskussion um niedrige Zinsen nicht vergessen. Also wir hatten ein Finanzsystem, das an die Wand gefahren ist und das massiv überschuldete Banken produziert hat und letztendlich auch, wenn Banken überschuldet sind, dann ist natürlich auch Vermögen im Feuer. Das heißt, das Geld, was bei den Banken liegt, die Einlagen der Sparer, die sind dann im Feuer und man hat das aus dem Feuer herausgenommen und ich weiß nicht, wie die Welt heute aussehe. Hätte man die Zinsen damals einfach hochgelassen, hätte einige Firmen, die jetzt heute als Zombie-Firmen vielleicht noch existieren oder als Zombie-Staaten noch existieren, hätte die alle in die Pleite rutschen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob jede Lebensversicherung dann heute noch ausgezahlt werden würde und ob jede Bank weiterhin noch ihre Einlagen zurückgezahlt hätte. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen sollten.
Darf ich da mal einhaken?
Dieser Schuldenberg, der wirkt bis heute.
Zu dem Thema Zombiefirmen, das gebe ich Ihnen vollkommen recht. Vor 10 Jahren war das eine ganz andere Lage. Wir reden ja jetzt von der heutigen Lage. Und wir konstruieren ja jetzt neue Zombiefirmen aus einer Lage heraus, die nicht unbedingt nötig ist, dass wir das jetzt tun. Also die Wirtschaft ist in den letzten Jahren, mal 2018 und jetzt vielleicht außen vor gelassen, eigentlich ganz gut gelaufen. Und es war nicht unbedingt nötig, dass wir diese Politik so ultra locker fortsetzen und eben neue Problemfälle schaffen. Und ich finde, da muss man aufpassen.
Herr Schärf, Sie haben sicherlich recht, wenn Sie nur auf Deutschland schauen. Aber wenn wir auf Italien schauen, auf andere Länder, dann sieht das sehr anders aus. Und die EZB macht nun mal eine Geldpolitik nicht für ein Land, für Deutschland, sondern muss letztlich alle Bedürfnisse von allen, also die gesamte Eurozone, im Blick behalten. Aber ich glaube, beide von Ihnen haben recht, wenn Sie sagen, Herr Schärf, ja, die Geldpolitik hat es ermöglicht, dass Unternehmen überleben können, die vielleicht nicht hätten überleben sollen, oder hat Staaten, Regierungen dazu verleitet, die falsche Fiskalpolitik zu machen, nicht genug zu sparen, nicht solide genug zu haushalten, gebe ich Ihnen völlig recht. Nur für mich ist die Frage wiederum, was ist die Aufgabe einer Zentralbank? Wer ist dafür verantwortlich? Wer soll denn entscheiden, welche Unternehmen überleben sollen und was die richtigen, in Anführungszeichen, Reformen von Regierungen sein sollen? Darf das eine Zentralbank machen und sagen, wir setzen jetzt die Zinsen hoch, damit der italienische Staat endlich mal die richtige Finanzpolitik macht und ein bisschen solide haushaltet und die Unternehmen, die nicht überleben sollen, die kein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, pleite gehen sollen? Das darf eine Zentralbank nicht. Denn was ist denn die richtige Finanzpolitik? Auch wir in Deutschland streiten uns drüber, ist die schwarze Null richtig oder falsch? Das ist die Aufgabe in demokratischen Prozessen, in Wahlen. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden darüber, welche Regierung sie haben wollen, welche Politik sie möchten. Und deshalb warne ich davor, eine Zentralbank versuchen, in eine solche Ecke zu drängen, in der sie nicht nur auf Preisstabilität schauen soll, sondern jetzt auch noch andere Dinge tun soll. Das kann eine Zentralbank nicht, sondern eine Zentralbank, so wie Herr Nauser völlig zu Recht gesagt hat, hat im Fall der EZB wie anderen Zentralbanken eine spezifische Aufgabe und die heißt, die Preise stabil halten, den Euro stabil halten. Und das hat die EZB entgegen aller Widerstände und Krisen in den letzten 12 Jahren, letzten 20 Jahren eigentlich sehr gut hinbekommen.
Aber das ist ja unbestritten, dass diese Aufgabe der EZB so definiert ist. Da geben Ihnen alle recht. Nur sie muss natürlich die Folgen ihrer Politik schon im Blick haben. Man kann nicht sagen, naja, sie soll nur auf die Preisstabilität gucken und alles andere drumherum. Die Nebenwirkungen, die das Ganze erzeugt, sind nicht wichtig. Natürlich muss sie das gucken. Und wenn das solche Folgen hat, dann ist das bedenkenswert. Und gerade die jüngste Entscheidung im September fand ich völlig überzogen. Und da muss die EZB schon gucken, was sollte diese Entscheidung bringen. Es gab ja massiven Widerstand, also viel wie noch nie im EZB-Rat, zu Recht, weil es jetzt völlig übertrieben ist, jetzt wieder Anleihekäufe anzuleiern, die gerade erst beendet wurden, die Negativzinsen noch zu verstärken, als hätten wir hier schon die Rezession, als hätten wir schon das Riesenkrisenszenario, das jetzt fast schon herbeigeredet wird. Da muss man doch ein bisschen aufpassen.
Darf ich noch einmal einhaken? Was heißt das für Sie konkret? Seien Sie mal konkret. Sagen Sie, die EZB hätte sagen sollen, ja, unsere Geldpolitik hat negative Nebenwirkungen, deshalb ignorieren wir jetzt einfach mal unser Mandat der Preisstabilität und machen mal etwas anderes. Wollen Sie wirklich, dass die EZB freihändig ihren Auftrag, ihr Mandat ignoriert und auf einmal was anderes tut, weil Sie oder weil einige denken, das wäre das bessere Ziel, das bessere Mandat?
Sie hat sich ja dafür entschieden, das Ganze noch auszuweiten. Sie hätte ja das nicht unbedingt tun müssen. Viele fragen sich ja, wenn jetzt eine neue Wirtschaftskrise kommen sollte, wie soll die EZB dann noch für Zusatznachfrage in der Wirtschaft sorgen, wenn die Zinsen jetzt schon bei Null stehen und die Verschuldung daher für Unternehmen und Konsumenten schon jetzt fast nichts kostet. Also die Frage ist, hat die EZB ihr Pulver voreilig verschossen oder kommt demnächst tatsächlich das Helikoptergeld, also dass jeder EU-Bürger einfach Geld von der EZB überwiesen bekommt?
Herr Fratscher, jetzt müssen Sie mal vorpreschen.
Ja, wenn die Frage an mich war, sehr gerne. Erst einmal, Frau Rosenkranz, der Grund, weshalb die EZB jetzt nochmal gelockert hat, ihre Geldpolitik, liegt darin, dass sie ihr Ziel der Preisstabilität verfehlt. Die Inflationszahlen sind viel zu niedrig. Die Märkte und auch die Unternehmen und Menschen haben Zweifel, ob die EZB das auch langfristig ihr Mandat erreichen wird. Und da kann eine Zentralbank nicht auf den Händen sitzen und sagen, ja, wir verfehlen unser Ziel. Also eine Zentralbank muss handeln. Was kann eine Zentralbank weiterhin tun? Das Argument, das auch häufig in Deutschland zu hören ist, die EZB hat keinerlei Möglichkeiten, keinerlei Instrumente mehr, eine noch schärfere Krise zu bekämpfen oder noch expansiver zu werden, das ist falsch. Sie kann es und Sie haben es angesprochen. Helikoptergeld ist eine zugegebenermaßen extreme und auch riskante Option. Und diese Idee dahinter ist, dass eine Zentralbank eben nicht die Banken nutzt, um Geld und Kredite in die Wirtschaft zu bringen, sondern das ohne die Banken macht, also die Banken umgeht und beispielsweise jedem Bürger, jeder Bürgerin 2000 Euro einmal aufs Konto überweist und sagt, hier habt ihr das Geld einmalig, jetzt könnt ihr das Geld ausgeben. Ich halte es für eine sehr riskante Option. Ich halte es auch für höchst fragwürdig. Deshalb glaube ich nicht, dass das eine gute Option wäre. Aber man sollte nie unterschätzen, was Zentralbanken tun können, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Aber gleichzeitig haben Sie völlig recht. Eine Zentralbank ist nicht allmächtig. Und das Problem, das ich im Augenblick sehe, ist nicht, dass eine Zentralbank nicht genug tut. Und da bin ich 100% einig mit Herrn Schärf, die Effektivität, die Wirksamkeit der Geldpolitik hat stark abgenommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Regierungen in Europa und übrigens auch in Deutschland endlich einen Kurswechsel vollziehen. Und das heißt für Deutschland konkret, dass wir in dieser wirtschaftlich schwierigen Lage, in der die deutsche Wirtschaft mittlerweile zumindest in einer technischen Rezession ist, expansiver wird, Investitionen anstößt, privat wie öffentlich. Nur darüber kann die Wirtschaft in Europa und auch in Deutschland stabilisiert werden.
Genau. Herr Fratscher, ganz kurz, weil Sie es angesprochen haben. Deutschland investiert zu wenig, obwohl wir jedes Jahr Milliarden bei den Zinsausgaben sparen. Trägt Deutschland damit an der Niedrigzinspolitik der EZB sogar eine Mitschuld?
Die deutsche Bundesregierung trägt eine Mitverantwortung an den niedrigen Zinsen, sogar eine ganz entscheidende. Denn nochmals, der Zins ist letztlich der Preis des Geldes. Es wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Wir Deutschen haben jedes Jahr 6,5% oder 240 Milliarden Euro unserer Wirtschaftsleistung, die wir netto sparen, wo keine Nachfrage entsteht. Deshalb nicht die EZB ist jetzt in der Pflicht, sondern wirklich eine kluge Finanzpolitik. Und stärkere öffentliche Investitionen würden definitiv helfen, dass die Wirtschaft in Gang kommt und darüber auch wieder die Zinsen steigen können. Deshalb die kurze Antwort auf Ihre Frage ist absolut ja. Die Verantwortung für die niedrigen Zinsen liegt nicht in erster Linie bei der Zentralbank, sondern bei der Politik in ganz Europa, auch in Deutschland.
Aber Herr Fratscher, es kann doch jetzt nicht sein, dass wir jetzt schon wieder diese Schuldenpolitik so hoffähig machen. Sie und viele Ihrer Ökonomenkollegen sagen jetzt, ja Mensch, es ist doch so billig, sich zu verschulden. Die schwarze Null können wir vergessen, brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt investieren und dazu brauchen wir neue Schulden. Das muss doch überhaupt nicht sein. Ich gebe Ihnen recht, dass wir investieren müssen. Die Investitionsquote in Deutschland ist viel zu niedrig. Aber es muss doch nicht sein, dass wir die Milliarden Steuereinnahmen, die wir zusätzlich haben, immer noch, es wird ja gerne vergessen, das wird ja schon so getan, als sinken die. Nein, die Zuwächse gehen zurück. So, wir haben also jedes Jahr noch mehr Milliarden zur Verfügung. Die können wir investieren, die sollten wir investieren. Wir müssen unseren Haushalt so umstrukturieren, dass die Investitionen gestärkt sind. Aber wir müssen doch nicht die Milliarden für Rente mit 63 und alles, was es da gab, ausgeben, sondern für Investitionen. Wir brauchen aber nicht neue Schulden. Warum machen wir denn das jetzt so hoffähig? Und es müssen Schulden irgendwann auch wieder zurückgezahlt werden und dann sind vielleicht die Zinsen auch irgendwann mal wieder höher und dann müssen die Schulden teurer refinanziert werden, als das heute so billig erscheint. Das kann doch nicht die Lösung sein.
Zum Teil doch. Also ich stimme Ihnen zu, dass wir eine andere Zusammensetzung der Ausgaben brauchen. Der deutsche Staat gibt deutlich mehr Geld aus heute als noch vor ein paar Jahren, aber zu wenig für öffentliche Investitionen. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Wir haben in Deutschland ein riesiges Problem mit der Infrastruktur, der Verkehrsinfrastruktur. Und wir haben eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen. Wir haben einen riesigen Bedarf bei erneuerbaren Energien, Ausbau von Energienetzen. Wir haben
völlig
einen großen
unstrittig.
Bedarf im Bereich Bildung.
Völlig und, unstrittig.
Das Dafür ist gibt's völlig aber unabhängig.
Geld. Lassen wir uns an das Thema kurz einen Haken machen. Sie hören das SWR2-Forum. Wer spart, verliert. Welchen Preis hat die Nullzinspolitik? Mit Professor Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, mit Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und mit dem Wirtschaftsredakteur Dirk Scherr von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Erste Banken verlangen schon Negativzinsen für Sparguthaben. Das heißt, die Kunden müssen Geld dafür bezahlen, wenn sie ihr Geld auf der Bank liegen haben. Bisher galt das in der Regel nur für vermögende Kunden, also für Sparguthaben von 100.000 Euro aufwärts. Glauben Sie, dass demnächst auch Kleinsparer Geld fürs Sparen zahlen müssen?
Also ganz so einfach ist das ja gar nicht. Also Negativzinsen, den Begriff, den kennt das deutsche Recht nicht, es gibt's nicht. Es gibt keine negative Miete und es gibt auch keine negativen Zinsen. Also das kann keine Bank von einem Kunden verlangen. Was sie verlangen können, sind sogenannte Verwahrentgelte. Also sie müssten dann aber tatsächlich auch keinen Geldanlagevertrag mit ihren Kunden abschließen, kein Festgeld, kein Sparbuch, kein Sparvertrag, sondern einen Verwahrvertrag. Und da müssten sie mit dem Kunden vereinbaren, hör mal, wenn das Geld hier bei der Bank liegen soll, wir passen dann drauf auf. Das kostet dich dann aber 0,3% des angelegten Geldes oder es kostet 20 Euro pro Monat oder irgendetwas. Solche Entgelte kann man tatsächlich rechtlich vereinbaren. Alles andere wird rein rechtlich schon wahnsinnig schwierig. Wir haben ja da auch zwei erfolgreiche Klagen geführt gegen Volksbanken und gegen eine Sparkasse. Also ob das stattfindet im Moment, Im Großen und Ganzen nicht. Wir sehen das nur bei sehr Vermögenden und bei Firmenkunden, dass tatsächlich Entgelte erhoben werden. Man kann das nie ausschließen, aber ich denke doch, dass das sehr, sehr schwierig ist, rein rechtlich, und auch die Welle, die man damit auslösen würde in der eigenen Kundschaft, würde man doch sehr viele verprellen. Also da würde ich jetzt den Verbrauchern keine Angst machen, keine Sorgen machen, dass da Negativzinsen im großen Stil auf sie zurollen.
Aber da würde ich jetzt mal einhaken wollen. Natürlich sind die Banken da ein bisschen vorsichtiger und geschickter, weil so plakativ Negativzinsen natürlich einen Riesenaufruhr geben würden. Aber was sie schon machen, sind eben an den diversen Gebührenschrauben drehen. Und es gibt Untersuchungen, ich glaube in diesem Jahr 400 von 1300 untersuchten Banken und Sparkassen haben die Kontogebühren erhöht. Also doch ein erklecklicher Teil. Und so wird es vermutlich weiterlaufen, dass eben das Girokonto dann einen Euro mehr kostet im Monat oder hier oder da eine einzelne Gebühr für die Kreditkarte vielleicht ein bisschen angehoben wird und man auf diesem Wege sozusagen wieder Geld in die Kasse reinbringt.
Da gebe ich Ihnen recht, das ist das Narrativ, das ist das Narrativ der Institute. Gerade auch die Sparkassen machen ja auch massiv Stimmung dafür. Wir sind gezwungen, durch die EZB-Zinspolitik jetzt mehr Geld zu verlangen. Das sind sie überhaupt nicht. Also es gibt auch weiterhin, auch heute noch, Girokonten, die ohne Entgelte angeboten werden von Direktbanken. So, das heißt, das heißt, keine Bank ist wegen der EZB-Zinspolitik gezwungen, an der Gebührenschraube zu drehen. Aber es ist ein Narrativ, eine Geschichte, die man natürlich sehr gerne erzählt, gerade bei den Filialbanken, die auf einer hohen Kostenbasis
auch sitzen. Da haben Sie recht. Schönes Alibi.
Ist ein Alibi. Und man schiebt die Schuld den anderen zu und bereitet den Boden für eine Preiserhöhung. Aber Sie haben natürlich recht, das gibt es. Das beobachten wir. Und wir raten einfach Verbrauchern, da ein bisschen sensibel zu sein. Und jeder hat weiterhin die Möglichkeit, den Anbieter zu wechseln. Also man muss keine 120 Euro Kontoführungsgebühren pro Jahr zahlen.
Wenn die Entwicklung so weitergeht und auch Kleinsparer immer mehr dafür zahlen müssen, vielleicht auch in Form von Gebühren, dass ihr Geld bei der Bank liegen haben, führt das nicht langfristig dazu, dass die Leute einfach ihr Geld abheben und zu Hause lagern? Oder dauert es zu lange, bis sich der Preis für einen sicheren Tresor amortisiert hat?
Das wäre jetzt
spekulieren. Kann man auch negativ zahlen.
Ich glaube auch nicht, dass jeder sein Geld so abheben möchte und irgendwo rumliegen lassen möchte oder im Tresor lagern möchte und dann am Ende noch befürchten muss, dass er an seinen Tresor nicht mehr rankommt, wenn es mal wirklich kritisch wird.
Aber ganz generell hat man ja als Kunde, als Bankkunde schon den Eindruck, die Banken wollen das Geld ihrer Kunden überhaupt nicht mehr. Warum?
Naja, doch, auf jeden Fall. Es ist eben nur nicht als Einlage. Also was wir tatsächlich sehen ist, es sollen Gespräche, Anlageberatungsgespräche geführt werden und statt das Geld eben bei der Bank als Einlage dann zu verwahren, vielleicht gegen Entgelt, sagt man dann, nee, Sie kriegen doch sowieso keine Zinsen, real verlieren Sie Geld. Wir haben was viel Besseres für Sie. Wir haben hier aktuelle Mischfonds, wir haben Garantiezertifikate, Partizipationszertifikate, vielleicht auch Lebensrentenversicherung, da gibt es noch mehr Zinsen. Also man nutzt natürlich auch das Umfeld allgemein, um gegen Provision natürlich lukrative Produkte zu verkaufen. Das findet tatsächlich statt und da ist auch unsere Warnung an die Verbraucher, ein bisschen vorsichtig sein. Der Anlageberater ist kein Berater, ist ein Verkäufer. Deswegen auch immer die eigenen Interessen der Bank dahinter fragen.
Auch die Politik hat das Thema Negativzinsen für sich entdeckt. In der Diskussion war Negativzinsen gesetzlich zu verbieten, wobei ein Gutachten gezeigt hat, dass die Möglichkeiten des Gesetzgebers da sehr begrenzt sind. Und Herr Nauhauser, Sie haben ja eben gesagt, rechtlich ist es ohnehin schwierig. Dann war im Gespräch, Negativzinsen steuerlich absetzbar zu machen. Wie bewerten Sie solche Vorstöße?
Also ich warne generell vor Eingriffen der Politik. Also das ist schon ein massiver Eingriff, was Herr Söder da gefordert hat. Egal, ob es jetzt überhaupt möglich ist oder nicht. Allein darüber nachzudenken, finde ich, es ist populistisch und es ist viel zu gefährlich. Weil irgendwann kommen wir dahin, dass wir dann sagen, naja, die armen Sparer, für ihre Altersvorsorge brauchen sie mal mindestens 2-3%. Und dann schreiben wir auch noch die Mindestverzinsung vor. So etwas Ähnliches gibt es übrigens auch in Frankreich. Das ist viel zu gefährlich. Aber natürlich, der Staat kann ja dafür sorgen, durch wachstumsfördernde Maßnahmen, dass wir aus dieser Zinspolitik wieder rauskommen. Und das sollte der Fokus des Staates sein und nicht jetzt irgendwo an der Zinsschraube zu drehen mit irgendwelchen regulatorischen Eingriffen.
Also ich sehe es rechtlich eigentlich auch nicht unbedingt für erforderlich, weil, ja, wie gesagt, die rechtlichen Möglichkeiten sind ja sowieso begrenzt. Und wir sehen es auch nicht im großen Stil. Also da jetzt schon irgendwie durch Gesetze vorzubeugen, sehe ich im Moment noch keine Notwendigkeit. Aber dass das diskutiert wird, würde ich sagen, hat schon eine Berechtigung. Denn wir haben auch hier in Deutschland ein Versprechen des Staates an seine Bürger und an seine Sparer, das er auch in der Finanzkrise erneuert hat. Nämlich, eure Spareinlagen sind bis 100.000 Euro sicher. Mhm. Man kann natürlich das Versprechen kritisieren und sagen, das ist ja alles nur nominal und die Inflation, die zehrt ja sowieso an dem Geld, das ist alles richtig. Aber dieses Versprechen steht so erstmal im Raum. Und wenn natürlich den Banken die Möglichkeit gegeben wird, da war, jedes Jahr 1% abzuziehen oder auch nur 0,5% abzuziehen, dann ist natürlich dieses Versprechen, das Geld der Sparer auf der Bank ist sicher, nicht mehr ganz so gültig. Und deswegen verstehe ich auch, dass die Politik drüber nachdenkt.
Ja, der Staat ist ja auch Profiteur der niedrigen Zinsen. Und wenn es dem Staat so wichtig wäre, den Sparer zu schützen und auch das Geld also zu sichern, dann könnte er Teil dieser Gewinne oder der Einsparung, dieser 45 Milliarden Euro, was der Staat jedes Jahr selbst durch niedrigere Zinsausgaben spart, könnte er an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben, gerade an die kleinen Sparerinnen und Sparer. Und ich will den Punkt doch nochmal machen. Also, weil das Bild hier entsteht, wir sind jetzt heute in einer außergewöhnlichen Lage, wo die Menschen, die Sparerinnen und Sparer enteignet werden. Und wenn man sich die 30 Jahre vor der Währungsunion anschaut, also vor 1999 unter der Bundesbank, unter der D-Mark, dann waren die realen Zinsen auf meine Speieranlage im Durchschnitt sogar leicht negativ. Heißt, die Inflation war höher als das, was ich an Zinsen auf dem Sparkonto bekommen habe. Und das ist letztlich, was eigentlich zählt. Ja. Wenn ich will, dass mein Erspartes sicher ist, heißt das, ich möchte in 1 oder 2 Jahren mein Geld zurückbekommen und die Kaufkraft, was ich damit mir leisten kann, soll nicht geringer geworden sein. Und dafür ist nicht der nominale Zins, also die 0% im Augenblick relevant, sondern das, was ich relativ zur Inflation, zur Geldentwertung bekomme. Und da ist das, was wir heute haben, gar nicht so außergewöhnlich ist. Denn im Durchschnitt, wie gesagt, vor 1999 waren über viele Jahrzehnte die realen Zinsen, also der Kaufkraftverlust, den ich auf mein Erspartes bekommen habe, durchaus dort. Und ich glaube,
aber so negativ noch nie, Herr Fratscher. So negativ
doch,
war
so
der Realzins.
Negativ auch,
wir sind
doch,
auf dem Rekord bei Realzinsen.
Nein, absolut nicht. Nein, Herr Schäfer, das stimmt nicht. Wir haben in den 70er Jahren zum Teil auch in Deutschland recht hohe Inflationszahlen gehabt. Das war zwar kurzfristig und da gab es auch Phasen, da waren die realen Zinsen noch negativer als heute. Das waren kurze Phasen, dann ist die Inflation dank des Handels der Bundesbank wieder gesunken. Aber zu einer ehrlichen Diskussion gehört dazu zu sagen, es gab diese Phasen auch vorher. Und es geht darum, nicht zu sagen, die Zentralbank macht jetzt was falsch, sondern die Frage ist, wie kann man die Wirtschaft wieder so in Schwung bringen, dass die Zinsen wieder steigen können. Und da mit Verboten jetzt zu reden, zu sagen, Banken dürfen jetzt dies oder jenes nicht tun, halte ich nicht nur für legal, sondern vor allem auch ökonomisch für höchst fragwürdig.
Ich möchte nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, wie kann die Politik den Sparern helfen, die jetzt um ihre Altersvorsorge bangen? Das Land Baden-Württemberg zum Beispiel hat ein Vorsorgekonto entwickelt, bei dem man über die Rentenversicherung privat ansparen kann. Ist das zum Beispiel ein Modell, was in die richtige Richtung geht und auch ganz praktisch hilft, Herr Nauhauser?
Ja, unbedingt. Also wir haben uns ja als Verbraucherzentrale Baden-Württemberg schon seit vielen Jahren in der Debatte sehr stark dafür gemacht, dass wir an dieser Stelle tatsächlich Hebel haben, um für Verbraucher wirklich die Situation deutlich zu verbessern. Also wie viel Geld landet bei Riester-Verträgen in den Taschen der Vermittler, in den Taschen der Finanzdienstleister, der Versicherungen? Da wird so wahnsinnig viel Geld verbrannt. Das sehen wir jeden Tag in unseren Beratungen. Auch heute sehen wir noch Verträge, die seit 2001 abgeschlossen worden sind, immer noch keine positive Verzinsung. Also da haben wir die Negativverzinsung schon seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten in diesen Verträgen drin. Aber nicht wegen der Zinspolitik, sondern wegen der Politik der Anbieter, sich selbst die Taschen voll zu machen an erster Stelle und an zweiter Stelle erst zu gucken, ob der Kunde damit noch einen guten Schnitt macht. Also der zentrale Kern all dieser Vorschläge, das gibt da viele im Raum, Vorsorgekonto ist eines, wir haben das Vorsorgefonds genannt, es gibt auch noch die Deutschlandrente, die in der Diskussion steht. Zentraler Kern ist einfach, wenn man bei der Altersvorsorge von seinen Bürgern verlangt, dass sie sparen, dass der Staat einen Rahmen schafft, bei dem das Geld der Anleger auch wirklich in ihrem Interesse kostengünstig, langfristig rentabel angelegt wird. Und der Staat hat gesagt, Wettbewerb ist gut, jeder soll sich das Produkt selber raussuchen. Nur das führt halt dazu, dass der Verbraucher von seinem Versicherungsvertreter ein Produkt kriegt, von einem Makler ein anderes Produkt und von seinem Fondsverkäufer oder Bank oder Bausparberater wieder ein anderes Produkt. Und dann oftmals teilweise noch hintereinander, weil 3 Jahre lief das eine nicht so gut, dann wird es geswitcht, gewechselt in ein anderes Produkt, wieder Geld verbrannt. Das erleben wir weiterhin und da kann der Staat natürlich und muss er jetzt auch handeln. Denn nach unseren Berechnungen kann man ohne staatliche Förderung, wenn man das besser aufstellt, die Rente aus diesen Produkten locker auf lange Sicht verdoppeln.
Ja, genau. Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich finde, man muss auch dieses, was Sie schon erwähnt haben, kostengünstig ist das eine, aber auch rentabel. Das muss man auch in den Blick mehr rücken. Wir Deutschen tun uns ja unheimlich schwer mit dem Aktieninvestment. Im Ausland ist das ja viel verbreiteter, viel populärer. Ich glaube, wir müssen die Deutschen dazu bringen, sich mehr mit Aktien zu beschäftigen, weil das die Anlageform ist, die einfach noch Renditen erwirtschaftet, die nötig sind für die Altersvorsorge. Wir Medien versuchen das immer wieder, wir schaffen das einfach nicht. Die Verbraucherzentralen versuchen es auch, die Öffentlichkeit versucht es. Die Politik könnte es vielleicht durch entsprechende Fördermaßnahmen anreizen. Aber ich finde, man muss auch die Leute mehr aufklären, dass Aktien kein Teufelszeug sind. Also wenn man gerade für die Altersvorsorge viel Zeit hat für Aktien, 30 Jahre lang sparen kann, dann sind die Kursrisiken, die Aktien natürlich auf kurzfristige Sicht haben, einfach geringer, überschaubarer. Wenn man das nicht macht, indem man in Einzelaktien investiert, sondern breit in ETFs zum Beispiel, also in kostengünstige Indexfonds, die in viele Aktien investieren, dann sind auch die Risiken geringer. Und dann kann man durchaus 6-7% im Jahr im Schnitt erwirtschaften. Und das sind Renditen, die dann wieder für die Altersvorsorge gut sind.
Ich wollte an das anknüpfen, Herr Scherf. Sage und schreibe, rund 2,5 Billionen Euro horten die Deutschen auf Sparbüchern, Bankkonten und als Bargeld. Das sind 40% des deutschen Gesamtvermögens. Zeigt das, wie sehr wir als Deutsche eben immer noch aufs Sparen gepolt sind? Also Sie haben es eben gesagt, nach wie vor risikoscheu sind, Aktien auch meiden?
Also das hat ja auch seine Berechtigung. Also wenn jetzt junge Familien irgendwie auf der Suche sind nach einer Immobilie, dann ist klar, dass die natürlich erstmal die Finger vom Aktienmarkt lassen und das Geld verfügbar haben. Genauso auch Rentner, wo die Lebensversicherung fällig geworden ist, die haben natürlich ganz gerne ein sicheres, verfügbares Polster. Aber Herr Scherf hat es gesagt, wenn man für die Altersvorsorge spart, dann muss man auch klar sehen, auf lange Sicht, das lohnt sich tatsächlich nicht mit Zinsprodukten. Hat sich heute nicht gelohnt. Heute sieht das jeder wegen der Nullzinsen. War aber vor 30, 40 Jahren nicht anders. Wir haben das mal nachgerechnet. Wenn man seit 1970 mit einem Sparplan regelmäßig 100 Euro pro Monat angelegt hat in Festgeld und man hat den besten 35-Jahres-Zeitraum erwischt, den man erwischen konnte in diesem Zeitraum, seit 1970, dann war das Ergebnis in Euro am Ende dieses Sparvertrags nach 35 Jahren das bestmögliche Ergebnis, das war schlechter als der 35-Jahres-Zeitraum in weltweite Aktien, der am schlechtesten war. Also man konnte in keinem Fall selbst den denkbar schlechtesten Aktiensparplan schlagen. Ich muss allerdings ein Sternchen an diese Rechnung machen. Das geht nur, wenn man das kostengünstig macht mit Indexfonds, wie Herr Scherf auch schon erwähnt hat. Das geht nicht, wenn man dem nächstbesten Bankberater vertraut, der einem irgendwelche Hausfonds verkauft und das alle paar Jahre ändert.
Wenn ich was weniger Spannendes sagen darf und vielleicht was auch Ernüchterndes ist. Ich gebe Ihnen beide recht. Also was Sie sagen ist, wir Deutschen müssen klüger sparen. Ja, wir müssen also weg von diesem großen Fokus von den Sparkonten. Aber eine Wahrheit ist auch, dass 40% der deutschen Haushalte praktisch kein Erspartes haben. Dass wir ungewöhnlich viele Menschen in Deutschland haben, die nicht sparen können. Wir haben einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Und ich glaube, dieses Problem dürfen wir nicht ignorieren. Natürlich sparen wir Deutschen im Durchschnitt sehr viel. Das ist alles richtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ungewöhnlich viele Menschen, ungewöhnlich hoher Anteil der Menschen in unserem Land praktisch keine Vorsorge betreiben. Nicht nur, weil die sich auf den Staat verlassen und sagen, wir haben einen großzügigen Sozialstaat, sondern weil viele Menschen es einfach nicht können. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Element, zu überlegen, wie können denn Menschen besser abgesichert werden, auch fürs Alter Vorsorge betreiben, die eben nicht die Möglichkeit haben, überhaupt etwas zu sparen, für die das also ziemlich egal ist, ob der Zins jetzt bei 0 oder bei 10% ist. Wenn sie nichts Erspartes haben, dann können sie auch keine Vorsorge betreiben.
Und das stimmt, diese beiden Probleme müssen zusammengedacht werden. Herr Fratscher, das stimmt zum Teil, aber manchmal macht man es den Leuten auch zu leicht. Also es gibt diese Leute, die sie beschreiben, aber es gibt auch die Leute, die es eigentlich schon leisten können, die aber sagen, naja, ach, ist mir alles zu kompliziert und ach, nee, und ich gucke erstmal, ich will bald ein Haus bauen, dann warte ich erstmal und jetzt kommen ja bald die Kinder, jetzt warte ich noch ein bisschen länger und so warten wir und warten wir. Wenn man mit kleinen Summen früh anfängt, da reichen manchmal 50 Euro im Monat, die ich am Monatsanfang am besten abbuche, wenn mein Gehalt kommt, die merke ich am Ende gar nicht, dass mir 50 Euro fehlen. Wenn ich das früh mache, am besten schon zum Beginn der Berufszeit oder vielleicht sogar im Studium. Das können sich wirklich viele dann leisten.
Ich rede von den Menschen, die sich kein Haus bauen können, Herr Scherf.
Und nee, ich rede ja auch nicht von den Hausbauern.
Für die 50 Euro im Monat schon einen großen Unterschied machen. Und da haben wir in Deutschland relativ viele.
Ich möchte gerne zum Schluss nochmal auf den Punkt kultureller Wandel zu sprechen kommen, der ganz am Anfang der Sendung schon anklang. Wir haben ja als Kinder unser Taschengeld zur Bank gebracht und haben frühzeitig gelernt, dass sich Sparen lohnt. Heute ist es normal, dass man das Geld auf den Kopf haut. Man wird sogar fast dazu gezwungen. Welche Folgen hat dieser Kulturwandel?
Also ich weiß nicht, ob es einen Kulturwandel gibt. Die Sparquote hat sich doch, glaube ich, gar nicht so sehr geändert, egal wie die Zinsen gerade waren in Deutschland. Das kann Herr Fratscher vielleicht nachher noch ausführen. Aber mir gefällt an der Diskussion gerade eben auch nicht, die Verantwortung auf den Verbraucher abzuwälzen. Also von wegen, der Verbraucher ist ja eh zu dumm zum Sparen, der weiß, der macht ja eh alles falsch. Das sehe ich definitiv anders, denn man muss auch dem Verbraucher ein Stück weit die Rahmenbedingungen geben, damit er sich dann auch gut entscheiden kann. Und heute ist es ja so, alle Welt sagt, jeder muss dann irgendwie sparen. Und wer will dann dem Verbraucher einen Vorwurf machen, wenn er sagt, ich lasse die Finger davon. Das letzte Mal, als ich versucht habe zu sparen, habe ich Procon-Genussscheine gekauft. Oder davor war ich bei der Bank, die hat mir Zertifikate angedreht, die pleite gegangen sind. Und danach war ich bei einer Bank, die hat mir offene Immobilienfonds verkauft, die hinterher geschlossen und abgewickelt worden sind. Und aktuell, der Mischfonds, der mir von meiner Bank für 2 Jahren verkauft worden ist, der hat der Bank zwar 2% Provision gebracht pro Jahr, aber mir hat er 3% gekostet. Also dann hau ich doch auf den Kopf. Das ist doch eine völlig verständliche Reaktion. Da braucht sich doch niemand, auch die Politik insbesondere, nicht wundern, dass die Verbraucher dann auch so entscheiden. Das heißt, wenn wir ihnen den Rahmen geben, dass sie vernünftig sparen, dass sie sich auch an Berater wenden können, wo es nicht heißt, die Provision steht an erster Stelle, die Abzocke steht an erster Stelle, wo sie Altersvorsorgeprodukte finden, an ihren Interessen ausgerichtete Altersvorsorgeprodukte, Standardfonds, Vorsorgefonds, wir haben es schon besprochen, dann wird es den Verbrauchern auch leichter, auch mal 50 Euro im Monat zu sparen. Aber das Vertrauen muss da sein.
Frau Rosenkranz, ja, es ist interessant, dass Sie von einem Kulturwandel sprechen, weil den gibt es eigentlich nicht. Deutschland nochmals spart so viel wie nie zuvor.
Ja, aber das wird sich langfristig ja vermutlich ändern, wenn auch der Letzte begreift, dass sein Geld eigentlich an Wert verliert.
Viele sparen ja, weil die Zinsen so niedrig sind und Sorge
mehr,
haben, dass
sie umso mehr sparen
genau,
müssen. Wird,
das ist ja fast von einem Zwang, mehr zu sparen.
Jetzt muss man wirklich mal ehrlich auf die Zahlen schauen. Also Deutschland spart so viel wie nie. Also es gibt nicht diesen Kulturwandel, dass Ersparnisse abgebaut werden. Ganz im Gegenteil, die große Gefahr ist, wir haben eine alternde Gesellschaft. Viele Menschen müssen mehr fürs Alter Vorsorge betreiben. Und wir werden eher in eine Richtung gehen, dass die Ersparnisse noch höher werden, weil wir mehr ältere Menschen haben, die das brauchen.
Richtig,
und weil der Sozialstaat eben nicht mehr so leistungsfähig ist. Das Problem, das ich in Deutschland sehe, ist zweierlei. Einmal, dass wir eine zunehmende Ungleichheit haben bei Erspartem, dass also sehr viele Menschen eben nicht sparen können, nichts haben als Vorsorge und die Ungleichheit bei Vermögen zunimmt. Und das Zweite, nochmal ganz Fundamentale, ist, dass wir eigentlich zu einem Kulturwandel hinkommen sollten, wo Sparen eben per se nicht immer richtig und gut ist und Schulden nicht immer schlecht sind, sondern es hängt immer davon ab, was Sie mit diesem Geld machen. Und wenn Sie als Familienvater oder Familienmutter das Geld oder Ihr Erspartes in die Bildung der Kinder investieren und dafür ausgeben oder sich ein Eigenheim, wenn Sie es denn sich leisten können, zulegen, dann ist das sehr gut ausgegebenes Geld und sehr gut gemachte Schulden. Also wir müssen weg von dieser Obsession zu denken, Sparen ist immer etwas Gutes und Schulden immer etwas Schlechtes. Das ist falsch gedacht. Wir müssen mehr dahin zu überlegen, wie wir das Geld klug in die Zukunft, in künftige Generationen, in Klimaschutz, in nachhaltige Entwicklung, in Innovation, in Bildung investieren können. Das ist das bestausgegebene Geld. Und ich würde mir wünschen, dass wir einen Kulturwandel in diese Richtung haben, zu fragen, was sollten wir denn eigentlich mit diesem vielen Geld machen, das wir hier haben? Und wie können wir es klüger in die Zukunft investieren?
Das war eigentlich schon ein richtig tolles Schlusswort, Herr Fratscher. Wir sind nämlich am Ende dieser Sendung. Ganz kurz noch, was glauben Sie, wie lange wird diese Nullzinsphase noch dauern? Wann werden wir wieder steigende Zinsen haben?
Ich befürchte, wir müssen uns noch 3 oder 4 Jahre auf Nullzinsen einstellen. Ich sage bewusst befürchte, denn nochmals, es ist ein notwendiges Übel. Es wäre wünschenswert und notwendig, dass die Zinsen so bald wie möglich sich wieder normalisieren, was auch immer das heißt. Aber 3 bis 4 Jahre von Nullzinsen, das befürchte ich, ist die Realität.
Herr Scherf, wenn die Entwicklung momentan, wie Sie in einem Zeitungsartikel geschrieben haben, womöglich das Ende des Kapitalismus ist, was kommt danach?
Oh, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Also ich bin noch sehr zuversichtlich, dass der Kapitalismus uns erhalten bleibt. In dieser Form, wie wir ihn jetzt erleben, hoffentlich nicht so lange. Ich hoffe auch auf wieder steigende Zinsen. Aber ich finde, man muss ehrlich sagen, die Zeiten, die wir früher hatten, zumindest nominal gedacht mit 4-5%, wo viele Menschen so mit aufgewachsen sind, die werden wir wahrscheinlich lange nicht sehen. Von daher nochmal mein Plädoyer, die sich's leisten können, sollten sich auch Aktieninvestments anschauen. Sich mal mit den Zahlen beschäftigen. Es ist nicht so schlimm, wie wir immer denken. Es ist kein Teufelszeug.
Herr Nauhauser, wie mache ich das Beste aus einer Welt ohne Zinsen?
Also man kann an dem Zinsmoment nichts ändern. Wo man aber was ändern kann, ist an dem Preis für ein Girokonto. Da kann man wechseln. Da muss man nicht 200 Euro im Jahr ausgeben. Das ist ja teilweise auch uferlos, was man da bezahlen muss. Und bei der Altersvorsorge kann man auch die Weichen anders stellen. Also beispielsweise Fondspolicen, wo man das Geld erst einer Versicherung gibt. Die gibt das dann wieder einem Investmentfonds. Der Vermittler hat die Hand aufgehalten. Da geht so viel Geld an Gebühren, an Spesen raus. Da kann man natürlich auch einen Schlussstrich drunter ziehen und das Geld anderweitig kostengünstig anlegen. Dass das ein bisschen schwierig ist, ist klar. Da muss man sich dann ein bisschen schlau machen oder aber die Politik hilft den Verbrauchern endlich mal dabei mit dem Standardprodukt in der Altersvorsorge. Also Gebühren runter und den Wettbewerb nutzen, dann kann man das gesunkene Zinsniveau teilweise kompensieren. Gut, und wer Schulden hat, der ist sowieso der Gewinner, weil er weniger Zinsen zahlen muss.
Das war das SWR2 Forum mit dem Thema: Wer spart, verliert. Welchen Preis hat die Nullzinspolitik? Es diskutierten Professor Marcel Fratscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, Nils Nauhauser, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, und der Wirtschaftsredakteur Dirk Scherf von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Sina Rosenkranz.